SWR 2 Tandem.
Wie es um eine Gesellschaft steht, zeigt sich nicht nur in ihren Verbrechen, sondern auch an der Art des Umgangs mit ihrer Polizei, findet Karl-Heinz Gärtner. Der pensionierte Polizist hat ein Buch mit Fallgeschichten aus seinem Berufsalltag geschrieben, mit dem Titel »Sie kennen keine Grenzen mehr«. Dabei teilt er offen Wut und Frust über schlechte Ausrüstung, über Machtlosigkeit, über Respektlosigkeit und Verwahrlosung. Nathalie Putsche hat mit Karl-Heinz Gärtner gesprochen.
Herr Gärtner, Polizist sein, beziehungsweise in Ihrem Fall gewesen sein mittlerweile, Beruf oder Berufung?
Ist mit Sicherheit eine Berufung und sollte auch eine Berufung sein. Denn wenn man das nur als Jobdenken macht, dann macht man es mit Sicherheit nicht richtig.
Wenn Sie jetzt so ein Paket schnüren dürften, der gute Polizist, was wäre alles in diesem Paket drin?
Als allererstes, man muss mit Menschen umgehen können. Man muss Menschen verstehen können. Man muss sich in die Lage auch teilweise von Tätern versetzen können, um also dem gerecht zu werden. Man sollte möglichst neutral an die Sache rangehen, sollte nicht vorgefestigte Meinungen haben, sondern sollte sich einlassen auf die Situation und versuchen, die dann dementsprechend zu klären. Auch ist es natürlich wichtig, dass man körperlich fit ist. Denn wenn man also körperlich nicht fit ist, dann kann man in der Regel auch diesen Belastungen nicht standhalten, die also auf einen zukommen.
Warum schreiben Sie Bücher? Sie haben ja auch schon angefangen, Bücher zu schreiben, als Sie noch im Dienst waren. Das ist eher ungewöhnlich, dass Polizisten so offen über ihren Beruf sprechen.
Ich habe recht früh ja eigentlich festgestellt, also das heißt schon als Polizeianfänger, dass viele interessante Fälle auf mich zukamen, die in der Öffentlichkeit etwas verzerrt dargestellt wurden. Und das gab mir schon den Hieb, dass ich sagte, okay, ich muss die Situation richtig darstellen und so neutral, aber so wie sie wirklich waren. Und das war ein Motiv. Das zweite Motiv war mit Sicherheit, dass ich das verarbeiten wollte. Ich habe ja 44 Jahre Dienst gemacht und da gibt es viel zu verarbeiten, bis zu Kollegen, die also erschossen worden sind und so weiter. Und der dritte Grund ist natürlich auch, dass ich jetzt, indem ich also pensioniert bin, mich auch beschäftigen möchte und finde, dass meine Geschichten teilweise ja spannender sind als der Tatort, den ich also nur ganz selten gucke, weil ich dort leider feststellen muss, dass die Polizisten und Polizisten, die da auftauchen, eigentlich immer ein bisschen als Dummerchen dargestellt werden. Und das finde ich nicht ganz so gut.
Was Sie sehr beschäftigt, ist eine Geschichte, die sich um zwei Jungs dreht. Und da geht es um Missbrauch, um Pädophilie. Das zieht sich wie so ein roter Faden durch Ihr Buch. Beschäftigt Sie das heute noch, das Schicksal dieser beiden?
Ich habe ja diese Familie mehr oder minder auch neben meiner polizeilichen Tätigkeit so ein bisschen betreut, über Jahre. Und habe eigentlich versucht, diese Jungs, und da zählt ja auch noch ein Mädchen dazu, aus diesem Milieu etwas rauszuholen. Und wer also sich mit Pädophilen und vor allen Dingen mit den Opfern beschäftigt, der weiß, wie schwierig es ist, Kinder und Jugendliche rauszuholen aus diesem Milieu. Ich habe ja auch während meiner Pension habe ich noch einige Anrufe von Luan bekommen, der also einer von den beiden Kindern war und der mich bat, also irgendwelche schriftlichen Arbeiten für ihn zu erledigen oder ähnliches. Und das war natürlich, dann habe ich den Kontakt da doch abgebrochen, weil es einfach dann auch nicht mehr ging.
Es geht um Luan und Tarek, das sind natürlich nicht die beiden echten Namen und sie beschreiben das Kennenlernen der Familie von Luan und Tarek in einem Kapitel in ihrem Buch.
Unwillig und grimmig gab Tarek an, dass sie das Geld wiederum von dem uns schon bekannten Kinderschänder Manfred erhalten hatten. Dafür hatten sie sich, wie von uns beobachtet, 4 Jeanshosen gekauft und den Rest hatte Tarek in den Spielautomaten gesteckt. Selbstverständlich waren ihnen die Euros, wie sie scheinheilig versicherten, ohne Gegenleistungen geschenkt worden. Es fiel auf, dass Luan mittlerweile fast genauso verschlossen agierte wie sein Bruder Tarek. Meine Fragen an die Mutter, ob sie den Manfred kenne und wenn ja, woher, beantwortete sie lückenhaft und mit lächelndem Gesicht folgendermaßen: Ich kenne Manfred und er guter Freund, helfen Familie lange. Dass er ihre Söhne missbraucht, war ihr nicht ansatzweise klarzumachen. Sie verstand es einfach nicht. Ich war sogar der Meinung, sie wusste überhaupt nicht, wovon wir sprachen. Mit einer erheblichen Wut im Bauch fuhr mich Klaus zur Dienststelle. Hier hielt ich erneut fernmündlich Rücksprache mit dem amtlichen Betreuer der Söhne und mit dem Sachbearbeiter für Kindesmissbrauch beim LKA. Während der Betreuer versicherte, dass er sich so gut es gehe um Tarek und vor allem um Luan kümmere, er aber gleichzeitig weitere 16 Fälle betreue, nahm der LKA-Kollege unsere Angaben zusätzlich zum bereits laufenden Verfahren zur Akte. Echt frustriert stellte ich fest, dass der Missbrauch ungestört weiterlief. Und ich war mir fast sicher, dass mir Tarek und Luan irgendwann erneut über den Weg laufen würden.
Galten Sie eigentlich unter Ihren Kollegen als Exot mit Ihrem Engagement über Ihren Dienst hinaus?
Ja, also das konnten viele nicht verstehen. Das gebe ich zu. Aber es gab natürlich auch welche, die mir da halfen und die da durchaus Verständnis für hatten. Aber in der Regel ist es ja auch nicht so, dass man als Polizeibeamter so tief sich emotional in Fälle hineinzwängen sollte. In diesem Fall habe ich es gemacht und ja, ich habe es eben probiert.
Da läuft man, weil man eben so lange auch in einem speziellen Bezirk unterwegs ist, ja regelmäßig sowohl Tätern als auch immer wieder denselben Opfern über den Weg. Würden Sie sagen, Sie haben Beziehungen entwickelt?
Ja, richtig. Also ich habe, wenn man jetzt mal die Opfer nimmt, da habe ich ja einige Beziehungen entwickelt. Und zwar waren es meistens Beziehungen zu Opfern, die eben krank waren, wie Rauschgiftsüchtige, die keine Ansprechpartner mehr hatten. Da gab es durchaus einige, die eben so kaputt waren, körperlich und seelisch. Und dann kam es durchaus vor, dass ich als Polizeibeamter oder auch meine Kollegen, einige Kollegen von mir, dass wir also angesprochen worden sind, wenn irgendwelche wichtigen Probleme auftauchten. Bei den Tätern war es auch so. Es gab ja durchaus Täter, mit denen ich kommunizierte. Da hatte ich einige Aspiranten, mit denen ich also über Jahre gut ausgekommen bin, weil ich die also auch sehr häufig festgenommen habe auf frischer Tat. Und die aber, und das war eine wichtige Voraussetzung, immer korrekt uns gegenüber waren und mir gegenüber und ich war immer korrekt ihnen gegenüber. Und das schätzten die auch. Wenn ich an einen bestimmten, an Wolfgang zum Beispiel denke, der also bestimmt in seinem Leben ein paar tausend Wohnungseinbrüche begangen hat und den ich also 8, 9 Mal festgenommen habe auf frischer Tat, dann war das natürlich schon so ein gewisser Zwiespalt. Und wenn er dann mal wieder für 1,5 Jahre im Knast saß, nachdem er also dann 300, 400 Wohnungseinbrüche, die wir ihm nachgewiesen haben, dann war es auch gut. Und wenn er wieder rauskam, dann haben wir wieder normal miteinander kommuniziert.
Das Wort erfolgreich, wenn es um Festnahmen geht, fällt in Ihrem Buch relativ oft. Wie fühlt sich denn so eine Festnahme im Nachhinein an? Wie wird denn dieser Erfolg persönlich gewertet? Wie haben Sie denn für sich bewertet?
Also die Erfolge, die sind ja in dem Bereich sehr wichtig. Denn die motivieren einen ja. Natürlich war jetzt nicht jeder Erfolg gleich so, dass man ihn feiern musste. Aber es gab natürlich Situationen, die wir als Kollegen auch gefeiert haben, wo wir uns dann nachträglich hingesetzt haben. Ich habe zum Beispiel unter anderem mal so einen Rauschgiftschlag mit 148 Kilo Haschisch Marihuana gemacht. Aber auch wenn man einen Räuber oder wenn man einen Taschendieb festgenommen hatte, der jetzt einer älteren Frau oder einem älteren Herrn was gestohlen hatte und wir konnten es zurückgeben, dann war das durchaus ein sehr großer, ein großes Erfolgserlebnis.
In Ihrem Buch fällt auch immer wieder auf, dass Sie sich viel Gedanken zu machen scheinen über den Beruf des Polizisten. Wie fanden denn Ihre Vorgesetzten das, dass Sie auch immer wieder, auch schon bevor Sie angefangen haben, Bücher zu schreiben, Artikel geschrieben haben oder sich eben auch zu Wort geäußert haben nach außen hin? War das immer so einfach?
Nein, das war nicht immer einfach. Das muss man natürlich sagen. Vorgesetzte haben ja bestimmte Aufgaben und bestimmte Vorstellungen, die nicht immer praktisch umzusetzen sind. Und da kam es natürlich durchaus zu Differenzen und es kam eben auch dadurch zu einigen Unstimmigkeiten, weil ich eben sehr kritisch war.
Was gab es denn zu kritisieren? Was waren so Ihre Themen?
Da gab es viele Sachen zu kritisieren. Es gab natürlich auch verschiedene Vorstellungen, wie man so eine Festnahme macht, wie man also vorgeht bei Durchsuchungen und. Es waren ja auch nicht sehr viele Vorgesetzte. Also sonst wäre ich also die 44 Jahre nicht so erfolgreich geblieben und hätte auch diese Dienststellen als Leiter nicht übernehmen können.
Glauben Sie denn, das würde das Bild von Polizei, von Polizist verbessern, wenn man die Kuhle zwischen dem normalen Bürger, ich glaube, Sie sagen ja auch immer Bürger, ne, und eben der Polizei, die eben den Staat vertritt, ein bisschen weniger groß zu machen.
Dieses Bild, was Sie gemalt haben, dass man also einem Polizeibeamten erstmal so ein bisschen ein positives Image verschaffen sollte, das ist eigentlich aus meiner Sicht falsch, weil das von Leuten kommt, die eigentlich den Staat als solchen ja, verurteilen oder beziehungsweise in diesem Staat vieles misslich sehen und das mehr oder minder auf den Polizeibeamten hinüber transportieren sozusagen. Also ich bin der Meinung, da kann man eigentlich gar nicht viel verbessern, weil der Polizeibeamte heute ausgebildet wird, ist ja nicht mehr so wie früher, wie ich ausgebildet wurde, dass man also mehr oder minder militärisch ausgebildet wurde, sondern heute ist die Ausbildung modern und man kriegt die rechtlichen Voraussetzungen einer Fülle mit, dass man also meint schon, man ist ein Rechtsanwalt, wenn man da fertig ist. Es reicht schon aus. Für mich, ich würde mehr noch bei der Ausbildung vielleicht den praktischen Teil ein bisschen noch forcieren, dass man frühzeitig lernt, wie man mit Menschen eben umgeht, dass man eben auch seine Lebens- und Berufserfahrung eben noch ein bisschen frühzeitig ja macht, ohne diesen theoretischen Unterbau.
Was meinen Sie mit Menschen umgehen?
Ich dachte mal zu meinen Kollegen, die also frisch von der Schule kamen, wenn wir also auf den Bürger zugehen, Bürger jetzt ist ja allgemein gesprochen, wenn wir jetzt auf den Menschen natürlich zugehen, sollte man sich immer eine Steigerungsmöglichkeit in seinen Maßnahmen erhalten. Das heißt, grundsätzlich sollte jeder erstmal höflich angesprochen werden. Wenn man aber gleich von vornherein selbst mit einem brummigen Gesicht oder mit einem brummigen Ton an diesen Mitbürger rangeht, dann hat man natürlich kaum noch Steigerungsmöglichkeiten. Irgendwann müsste man eigentlich, um seine Maßnahmen durchzusetzen, dann nur noch schießen. Und das ist natürlich nicht legitim. Also nach und nach steigern. Aber man darf sich nicht als Polizeibeamter zum Nappel machen auf Deutsch. Das heißt, wenn man angegriffen wird von dem Gegenüber, wenn man beleidigt wird, wenn man bespuckt wird, dann muss man also seine gesamte Autorität durchsetzen. Und da muss man eben auch teilweise Gewalt anwenden. Und da muss auch eine ganz klare Linie gezogen werden.
Jetzt hat man, wenn man sich zum Beispiel den G20-Gipfel anguckt, ich war nicht da. Waren Sie da?
Nein.
Nein. Auf manchen Bildern hat man den Eindruck, dass einige Kollegen von Ihnen einfach schlichtweg falsch reagiert haben. Würden Sie mir da zustimmen?
Ja, na, ist doch aber menschlich verständlich. Man muss sich doch erstmal in die Situation eines Kollegen oder einer Kollegin hineinversetzen, die also jetzt den Auftrag bekommt, eine bestimmte Straße zu räumen oder wie auch immer, bestimmte Täter festzunehmen, was man auch immer an Aufträgen bekommt. Man muss das also ausführen grundsätzlich erstmal. Der eine hat mehr Angst, der andere weniger. Der eine ist mehr körperlich fit, der andere weniger. Und jetzt muss man die Situation eines jeden Kollegen oder Kollegin erkennen, indem man also nur noch weiß, dass der also meinetwegen schon etliche Stunden in einer Ausrüstung rumgelaufen ist, die also ein normaler Mensch gar nicht tragen kann.
Irgendwie hieß es im Nachhinein, dass viele dehydriert sind, viele Polizisten. Lag es daran, dass die einfach wegen dieser Mordsuniform eben nicht auf Toilette gehen können während so einem Einsatz? Liegt es daran, dass solche Uniformen falsch vielleicht gebaut sind? Weil ich stelle mir jetzt vor, habe diese schwere Uniform an und habe Durst und bin sowieso schon fertig. Das macht einen doch auch aggressiv. Muss man da nicht irgendwie hinterfragen, wie kann man sowas in Zukunft besser machen?
Diese Verbesserungsmöglichkeiten, die wünsche ich mir schon seit Jahrzehnten. Und die Problematik ist, die Versorgungslage ist so schlecht, immer noch. Ich habe hier so ein mehr oder minder, früher nannte man den Tengolin-Tee. Ja, so. Der wurde dann mitgeführt, dieser Kann-KW. Und da gab es so eine Wasserwurst, die also überhaupt nicht geschmeckt hat. Und dazu dann Tee. Und das war alles. Und dann noch eine Gurke. Gurke gab es auch noch und Mars. So, das war so diese Ausstattung. Damit musste man dann über den Tag kommen. Oder teilweise auch noch über die Nacht. Wer auf Toilette musste, der war selbst dran schuld. Nun mach mal irgendwas. Dann musste eben versuchen, in irgendeine Gaststätte oder irgendwo reinzukommen. Wenn die also auch nur so nett sind, dass sie überhaupt die Toiletten dann aufschließen. Diese ganzen Faktoren, die eine Rolle spielen, über Stunden eingesetzt, in dieser Montur, bei heißem Wetter. Natürlich trinken da viele Leute nicht so viel, damit sie nicht auf Toilette müssen. Also die Verpflegung und überhaupt die Betreuung der Kollegen ist teilweise unterirdisch. Man ist in einem Pulk drinne, man ist eventuell so, ja, umringt von vielen Leuten. Man wird mit Steinen beworfen, der Wasserwerfer wirft, es kommt Rauch und. All das führt ja bei einigen sogar dazu, dass die auch als Polizeibeamter in Panik kriegen, ganz einfach. Dementsprechend auch manchmal die Nerven verlieren und vielleicht auch auf Unbeteiligte zuschlagen oder die also behaken, weil sie eben selbst überhaupt keine Möglichkeit haben, mehr aus ihrer emotionalen Enge rauszukommen.
Menschlich ist so eine Angst oder so eine Panik mit Sicherheit verständlich.
Ja.
Im Polizeidienst, würde ich sagen, sind solche Leute dann falsch.
Das ist ja eine Aussage, die ist ja sehr hochtrabend. Also mindestens 20 Jahre habe ich praktisch die Hardcore-Störer versucht festzunehmen bei Demonstrationen. Ich habe Sachen erlebt, die können Sie sich nicht vorstellen. Ich wurde mit Feuer angegriffen, mit Steinen beworfen von allen Seiten. Ich wurde niedergeschlagen, ich wurde zusammengetreten und all das passiert. Und ich war ja eigentlich noch körperlich Kampfsportler oder bin Kampfsportler, habe Ringen gemacht, ich war also außergewöhnlich belastbar. Ich werde Ihnen mal eine Situation schildern, wo auch ich ausgeflippt wäre, wenn es mir gelungen wäre, diesen Menschen zu kriegen. Ich habe also auf der Neisenauer Straße, das ist eine Straße hier in Kreuzberg, haben wir also eine Demonstration da begleitet und ich habe einen Burschen da entdeckt, einen Jugendlichen, der mich also mit Steinen beworfen hat. Der hat mich versucht, mit Steinen zu treffen. Ich war ein Zivil. Aber mir ist es gelungen, den also zu kriegen. Und der ist vor mir ja in Tränen ausgebrochen und hat, ach, und Entschuldigung, und war da, ich hab, bin da bloß mitgelaufen und so. Und ich mache jetzt folgenden menschlichen Zug. Ich sage, los, dann hau ab jetzt, aber mach, dass du hier wegkommst. Der rennt maximal 20 Meter, nimmt einen Stein und wirft ihn auf mich. Können Sie sich ungefähr vorstellen, in welcher Situation ich war? Der hatte so ein Glück, dass ich den nicht gekriegt habe. Den hätte ich natürlich so festgenommen, dass er die gemerkt hätte.
Und was das, heißt das?
Na, dass ich ihn so abgewürgt hätte, dass er also jetzt gemerkt hätte, jetzt ist Ende mit. Man ist ja kein Roboter. Laufen Sie mal mit diesen 15 Kilo über Stunden. Ich habe teilweise auf dem Fahrzeug gesessen, 18 Stunden und dann wurden wir erst eingesetzt. Und dann mussten wir rennen, weiß ich wie viel. Und wer sich dann hinstellt und dort also meint, die können alle gleich handeln und die sind alle gleich stabil und die können alle gleich, glaube ich nicht. Da müssten wir ja eine Roboterpolizei haben. Das ist ja nicht ein Kollegen von mir passiert, das sind ja viele, die also da ausgestiegen sind, die eigentlich das ja nicht mehr verkraften konnten. Natürlich geht jeder grundsätzlich in so einen Einsatz und sagt, gut, ich will mich nicht provozieren lassen, ich will halt richtig machen. Gibt mir vielleicht auch eine Ausnahme, der also wirklich ein Gewalttäter ist, vielleicht gibt es natürlich auch bei der Polizei, warum denn nicht, ist ein Durchschnitt der Bevölkerung.
Aber Sie sagen ja auch, Sie sind 20 Jahre mit vorne bei Demos mitgelaufen. Weiß man nicht wirklich auch vorher, wenn man sich für diesen Beruf entscheidet, dass einen genau diese Dinge auch eben alle erwarten? Oder erwartet man sie selber einfach nicht mit dieser Wucht?
Ja, man erwartet sie natürlich nicht mit dieser Wucht. Man sieht es vielleicht von außen. Man denkt, okay, wir sind geschützt, die sind eine große Menge und man kann da also vielleicht was machen. Aber wenn man selbst in dieser Situation ist, die kann man nicht vorher einschätzen. Kann man auch nicht vorher versuchen, ja, nachzuspielen.
Wenn jetzt jemand immer wieder auf Demos eingesetzt wird, immer wieder mit Steinen beschmissen wird, immer wieder eben sich mit Aggression konfrontiert sieht, diese Wut wird ja, muss ja, weil es eben auch ein menschlicher Zug ist, muss ja potenziert werden. Wie überprüft man denn, dass das Fass nicht schon voll ist und kurz vorm Überlaufen?
Naja, da sind ja einerseits die Vorgesetzten gefragt, die also diese Fälle mitbekommen. Dann werden auch natürlich manchmal die Leute auch zum Psychologen geschickt, das ist aber sehr selten. Denn in der Vielzahl der Fälle haben ja die Kollegen das im Griff. Und ich glaube, man sollte viel mehr auf die Gegenseite einwirken, dass man also öffentlich wirksam mal auf die Menschlichkeit der Gegenseite zugeht und mal sagt, wie verhält sich eigentlich ein Demonstrant oder wie auch immer. Jeder, der im Verkehr unterwegs ist, der erlebt es. Ich kann da also 1000 Beispiele nennen, wie es mir ergangen ist, wenn ich also nur auf der Straße lief in Uniform und mir also Radfahrer entgegenkam auf dem Gehweg und ja, die also nicht etwa anhielten oder weil sie ein schlechtes Gewissen hatten. Nein, die fuhren mir fast um. Und wenn ich die dann angehalten habe, dann war immer die erste, was wollen Sie denn von mir? Ja, ich kann da hier fahren. kümmern Sie sich lieber um was Richtiges. Das ist doch nicht mehr der Polizeibeamte, der ja als Autorität auftritt. Das ist doch lange vorbei. Und dementsprechend kommt es ja zu diesen Auseinandersetzungen, zu diesen unsäglichen Auseinandersetzungen.
Die Kollegen der Feuerwehr waren schon vor Ort und teilten uns mit, dass ein junger Mann in dem bei linksalternativen Jugendlichen sehr beliebten Lokal Kuckuck von einem Unbekannten mit einem Messer schwer verletzt worden war und nun um sein Leben kämpfte. Das Geschehen sollte sich in diesem großen Tanzpalast abgespielt haben, der sich im dritten Stockwerk eines alten Fabrikgebäudes im Hinterhof befand. Eine Verständigung war zunächst unmöglich, denn die Musik, ein wilder Techno-Rhythmus, dröhnte so laut in den Ohren, dass ich dachte, meine Schädeldecke hebt sich vom Kopf. Aber irgendwie schaffte Manne es, dem Diskjockey verständlich zu machen, dass er die Musik ausstellen und das Mikrofon für eine Durchsage an ihn übergeben solle. Urplötzlich war es mucksmäuschenstill. Ruhig und sachlich sprach Manne die Anwesenden an, teilte ihnen das schreckliche Geschehen mit und bat um Unterstützung bei der Aufklärung. Während Manne besonnen weitere Fragen stellte, waren die ersten Buhrufe zu hören und kurz darauf flogen Bierflaschen in unsere Richtung. Rasch verständigte ich mich mit den anderen Kollegen, zog Manne vom Mikrofonständer weg und gemeinsam versuchten wir uns zum Treppenhaus durchzukämpfen. Durchkämpfen war dafür der richtige Ausdruck. Von allen Seiten wurden Bierflaschen auf uns geworfen und prasselten Schläge und Tritte auf uns ein. Unsere Mützen wurden uns brutal vom Kopf gerissen. Ich bekam Hiebe am ganzen Körper ab und war inzwischen dazu übergegangen, mit der einen Hand den konsternierten Manne hinter mir herzuziehen und mit der rechten Faust Selbstschläge auszuteilen, um überhaupt zum Ausgang zu gelangen. Nach endlosen Minuten erreichten wir schließlich das Treppenhaus. Noch im Treppenhaus und bei der Durchquerung des Hinterhofs wurden wir immer wieder mit Flaschen beworfen und direkt angegriffen. Ein Albtraum von einem Einsatz. Gut gemeint. Etwas naiv vorbereitet, eigentlich nur vom Gedanken getrieben zu helfen, um einen brutalen Messerstecher zu ermitteln.
Sie waren ja nun 44 Jahre in einem Bezirk unterwegs. Das ist eine lange Dienstzeit und Sie haben eine Entwicklung mitbekommen, wie man das so tut in so einem Beruf bis zu seiner Pensionierung. Und das heißt, es war mal nicht so verroht?
Naja, also grundsätzlich sind es ja Leute, die also irgendwelche Vergehen bzw. Verbrechen begehen. Aber auch Leute, die einfach sich mit einer Überheblichkeit gegenüber den staatlichen Organen verhalten, wo man also nur noch staunen kann. Denn grundlos wird man also als Polizist, wenn man auf der Straße geht, wird man also von bestimmten Leuten angemault, beleidigt, berempelt teilweise. Und das sind ja Situationen, die waren, als ich angefangen habe, bei der Polizei nicht so. Das ist also ganz klar. Also 69... Da gab es also diese unterschwellige, ständige Aggressivität, gab es nicht. Also ich gehe jetzt ins Schwimmbad und habe zum Beispiel im Columbia-Bad in Neukölln 8 Leute, die für Sicherheit sorgen. Das sind keine Bademeister, die sorgen dort für Sicherheit in einem Freizeitbereich. Aber heute doch sind da Aggressivitäten bei normalen Verkehrsunfällen. Dann ist doch für jeden ersichtlich, dass sich was hier in unserer Gesellschaft geändert hat.
Es gibt so viele Tausende von Erfahrungswerten, die so ein Polizist im Verlauf seiner Dienstzeit sammelt. Wie schafft man es trotzdem, immer wieder neu drauf zu gucken? Oder ist das gar nicht möglich? Wie würden Sie das bei sich selber einschätzen?
Ich habe natürlich immer probiert, so vorurteilsfrei an bestimmte Situationen heranzugehen, wie es mir möglich war. Das ist mir vielleicht auch nicht immer gelungen, aber ich glaube schon, dass ich das einigermaßen über die Runden gebracht habe. Das ist wichtig und ich würde mir wünschen, dass es eben bei den vielen Kollegen und Kolleginnen auch weiterhin so läuft, dass sie eben versuchen, vorurteilsfrei und gerecht an bestimmte Geschichten heranzugehen. Und dann glaube ich, dass die Polizei in Berlin, aber auch in Deutschland einen recht guten oder vielleicht sogar einen ausgezeichneten Job macht. Und das sollte man vielleicht doch mal abschließend erwähnen.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Gärtner.
Bitteschön.
Mit dem pensionierten Polizisten Karl-Heinz Gärtner sprach Nathalie Putsche. Sein Buch »Sie kennen keine Grenzen mehr – Erfahrungen eines Polizisten« ist im Orell-Füßli-Verlag erschienen und kostet gebunden 19,95 Euro.